Ja, es freut mich außerordentlich, dass so viele heute hier erschienen sind beim doch ein bisschen exotischen Thema, die Astrologie der Marke, Astrologie in der Markenentwicklung. Da würde mich natürlich interessieren, wer von Ihnen hat denn bis jetzt von Astrologie, mit Astrologie nichts oder wenig zu tun gehabt? Also, aha, okay, ja, also bis auf eine Dame, lauter alte Hasen der Astrologie, das ist schön, da kann man dann auch schon ein bisschen mehr voraussetzen. Jetzt der Bereich Marketing, Markenentwicklung, wer von Ihnen beschäftigt sich denn da beruflich oder als Hobby? Drei halbe so irgendwie, habe ich das Gefühl, oder? Die so die Hand, vier halbe, die so rauf und runter machen, fünf halbe. Also, ja, dann doch fünf ganze, würde ich mal sagen. Ja, und ich hoffe, dass wir dann nach den eineinhalb Stunden, mache ich es mal zuerst eine Dreiviertel bis eine Stunde, um so ein bisschen ins Thema einzuführen. Dann gibt es wie üblich eine kurze Pause. Und im zweiten Teil, dann habe ich sehr, sehr viele Beispiele aus der Praxis mitgebracht. Bevor wir uns jetzt dem Kernthema widmen, Astrologie der Marke, möchte ich noch ganz kurz auf die aktuelle politische Situation in Österreich eingehen. Ich habe ja vor einem Jahr schon vorhergesagt, dass es 2016 eine massive Führungskrise in Österreich geben wird und habe da jetzt irrsinnig viel Anfragen bekommen, das Thema doch nochmal kurz zu erläutern. Ja, und für Österreich gibt es hier eine Reihe von Horoskopen. Ich möchte hier nochmal auf das Horoskop von Sandor Belczak hinweisen, der auf Basis von Hunderten und Aberhunderten historischen Ereignissen die Geburt Österreichs auf den 6.7.788 zurückgerechnet hat. Damals gab es einen Reichstag von Karl dem Großen einberufen in Ingelheim und dort wurde auch beschlossen, im Osten des Reiches sozusagen als Bollwerk gegen die östlichen Völker da so eine Mark einzurichten. Ja, und das wird eben als Geburtsstunde von Österreich gesehen. In der modernen Astrologie, wenn man jetzt die Führung beleuchten möchte, klassischerweise ist es ja immer die Sonne. Ja, wir sehen hier, Österreich hat eine punktgenaue Sonne, Pluto-Opposition von 17 Grad Krebs auf 17 Grad Steinbock. Das heißt, die Führer in Österreich haben immer so ein bisschen die Tendenz, sobald sie in der Macht sind, sehr schnell sozusagen in den Tunnelblick ihrer eigenen Vorstellung hineingeschraubt zu werden, sich mehr oder weniger da noch nur noch mit ihresgleichen zu umgeben, andere Meinungen eher auszublenden. Das ist natürlich eine starke Machtkonstellation auch, klar, aber führt natürlich auch immer wieder dazu, dass es da auch zu Führungskrisen kommen kann, weil die Bevölkerung oder die Genossen das Gefühl haben, derjenige hat jetzt irgendwie so den Draht zu den Meinungen der breiten Bevölkerung verloren. Und wer von euch Astrologie betreibt, hat natürlich auch die Ephemeriden im Kopf. Und ihr wisst ja, aktuell ist ja Pluto auf 17 Grad Steinbock, letzten Montag 17.22 Uhr, also im Orbit von nur 4 Bogenminuten ist hier genau diese Achse aktiviert worden. Ja, und wir haben jetzt die Führungskrise gleich in doppelter Hinsicht. Einerseits erstmals ein Bundespräsident in Österreich, wo man jetzt schon weiß, definitiv wird er von keiner etablierten Partei kommen und dann eben auch noch der Rücktritt von Kanzler Faymann, also gleich hier die doppelte Führungskrise. Wie wird es weitergehen? Wir haben jetzt ja bis ins Jahr 2021, 2022 weltweit überall einen starken Rechtsruck. Wir hatten ja von 2010 bis 2015 ungefähr eine starke Revolutionskonstellation, wo sehr viel aufgewühlt wurde, sehr viel in Unordnung gekommen ist, sehr viel Chaos eben auch so in die etablierten Machtgefüge in der Weltpolitik gekommen sind. Und es führt jetzt dazu, dass der Ruf nach den Hardlinern wieder laut wird. Zucht und Ordnung so als Kernthema. Jetzt von eben Herbst 2015 bis 2020. So viel aber nur ganz kurz zur politischen Situation. Zweite Auffälligkeit, das Horoskop von Belczak hat hier eine Jupiter-Neptun-Opposition drinnen. Ja, die große Flut, die große Überflutung. Und das wurde natürlich auch hier aktiviert, genau mit einer Rochade. Neptun auf Jupiter, Jupiter auf Neptun. Ja, genau dort zum ersten ausgelöst, wo auch dann die Flüchtlingsflut gekommen ist. Ja, so viel nur kurz zur politischen Situation. Ich glaube, das ist vielleicht den einen oder anderen hier aktuell beschäftigt. Und nun möchte ich zum Kernthema kommen, zur Astrologie der Magier. Ja, das Zeichen.
Sicher so seit der kognitiven Revolution vor etwa 70.000 Jahren, wo der Homo sapiens begonnen hat, Sinnzusammenhänge, Sinngefüge in sein Leben hineinzudeuten, spielt das Zeichen eine wichtige Rolle. Ja, also bereits bei Urbevölkerungen weiß man, dass die probiert haben, sich selbst, ihre Identität durch Zeichen zu verewigen. Ja, Zeichen im Sand, Zeichen auf Höhlenmalerei beispielsweise. Wenn man Kindern beim Spielen im Wald zusieht und die einfach mal so machen lässt, wie die wollen, ist auch so ganz ein archetypisches Phänomen, sich mit einem Zeichen irgendwo einzuritzen. Jetzt habe ich hier mein Zeichen reingeritzt oder hier in den Sand reingemacht. Ja, es ist einfach so ein Urtrieb der Kennzeichnung. Bei den alten Ägyptern war es schon so, dass die Ziegel der Gebäude immer gebrandmarkt waren mit dem Zeichen jeweils des Herstellers. Ja, also eigentlich seit Beginn der Verschriftlichung hat sich auch hier dieses Kennzeichnungsmuster durchgezogen. Auch zum Beispiel hier ein Tonbuch aus Kanaan, 2000 vor Christus, auch immer entsprechend mit dem Zeichen des Herstellers sozusagen als Gütesiegel versehen. Wenn wir jetzt in die Neuzeit kommen, so 12. Jahrhundert war auch so ein wichtiger Einschnitt. Da war der Übergang davon, dass Schilder und eben nicht einfach nur so diese Wappnung waren, sondern dass es eben auch gleichzeitig als Wappen fungiert hat. Das hat den Hintergrund, dass einfach damals die Schlachten auch immer größer wurden, auch die Rüstungen und so weiter immer austauschbarer. Und um eben auf dem freien Feld nicht versehentlich den eigenen Kollegen abzumetzeln, hat man dann eben begonnen, diese Wappen auf den Schildern und auch auf Bannern zu kennzeichnen. Relativ parallel dazu sind dann auch die ersten Zunftwappen aufgekommen. Wir sehen es hier, der Schuster, der Fischer, der Metzger, der Bäcker und so weiter. Ja, und das war ja im Mittelalter streng reglementiert. Man hat so eine Zunft, so einer Gilde dazugehören müssen, um überhaupt dann in diesem Beruf tätig sein zu können. Und die hatten natürlich auch gewisse Qualitätsstandards, ja, wo man auch, wenn man jetzt zum Beispiel ins Brot zu viel Mehl reingemischt hat, um das zu strecken, auch eben diese Gildenzugehörigkeit verlieren konnte. Also auch hier sieht man damals schon ganz wichtig als Qualitätskennzeichnung das Zunftwappen. Ja, und auch so die ersten Marken, die man bis heute kennt, sind damals aufgekommen. Es waren vor allem Alkoholikas, die sich bis heute gehalten haben. Ja, man weiß nicht, vielleicht Alkohol konserviert oder was da der Hintergrund ist. Fürstenberg, Hirterbräu zum Beispiel, ist hinter schon im 13. Jahrhundert, 1283, 1270 gegründet worden und seither haben die sich durchgezogen. Klar, das Logo und so weiter wurde natürlich immer dem Zeitgeist angepasst, aber die Marken gab es halt schon. Auch so die ersten Whisky-Destillerien hier in Schottland beispielsweise, Ende des 18. Anfang des 19. Jahrhunderts. Oder ganz bekannt, eine der ersten, die wirklich so ein Markenzeichen etabliert hatten, Meißen-Porzellan-Manufaktur, 1710 gegründet, und sehr, sehr schnell begonnen, diese zwei gekreuzten Säbel als Gütezeichen zu verwenden. Es war aber lange Zeit, war das eher so ein Randthema. Ja? Hat manche Firmen gegeben, die haben so ein Markenzeichen verwendet. Dass das aber dann plötzlich ganz, ganz wichtig im Wirtschaftsleben wurde, das begann erst so von 1850 bis 1900 ungefähr. Woran liegt das? Wir sehen hier den Astor-Kondratjew-Zyklus, also einer der wichtigsten Wirtschaftszyklen, mit denen ich arbeite. Ja, es gibt ja von Nikolai Kondratjew diese Zyklentheorien, eine Basisinnovation, die grundlegend die gesamte Technologie der Menschheit umkrempelt. Daraus hin ergeben sich komplette Paradigmenwechsel gesellschaftlicher Art, kultureller Art. Und auch die ganze Wirtschaftskonjunktur hängt davon ab. Also der erste Zyklus begann so in den 1790er Jahren auf Basis von Dampfmaschine und dem mechanischen Webstuhl. Und dann hat eben sich ein irrsinnigen Aufschwung gegeben. Ja, dann der zweite war dann der Zyklus des Massentransport, Eisenbahn, Dampfschiff, basierend eben auf Basisinnovationen im Bereich der Stahlherstellung, wo die Welt plötzlich vernetzt wurde. Und so weiter, bis dann 1960 die globale Vernetzung, Elektrizität, Automobil, Flugzeug, Massenmedien, alles eben hier zu dem Samenkorn in den 1890er Jahren 1900 geschaffen. Und aktuell sind wir hier seit den 60er Jahren im Informationszyklus drinnen auf Basis des Mikroprozessors. Ja, hier im ersten Zyklus, das war die Industrialisierung. Da hat man begonnen, auf Basis der Dampfmaschine Produkte des täglichen Gebrauchs de facto ohne Grenzen herstellen zu können. Ja, so was davor ein starker Mangel war, vernünftige Bekleidung, Geschirr, Werkzeuge, alles, was man so fürs tägliche Leben braucht, war plötzlich kein Engpass mehr. Plötzlich konnte man das mit der Dampfmaschine fast unbegrenzt herstellen. Die Märkte waren aber noch sehr klein, ja, weil man hat im Grunde nur dort seinen Absatzmarkt gehabt, wo man eben mit der Pferdekutsche auch hinkonnte. Also sprich, vielleicht im Umkreis von 50 bis 100 Kilometern vom Werk. Das war eine natürliche Grenze der Märkte. Dann eben ab 1850 ist dieser Riesenboom der Eisenbahn losgegangen. Schienennetze sind plötzlich um die ganze Welt gezogen worden. Und innerhalb von kürzester Zeit waren dann diese Absatzmärkte der Firmen eben nicht nur die Region, wo sie ihre Fabrik hatten, sondern im Grunde tausende Kilometer. Ja, also eigentlich fast der ganze Globus jetzt bei manchen Produkten. Eben durch die Eisenbahn. Damals eben der bekannte, der legendäre britische Historiker Eric Hobsbawm, der nennt ja hier diesen Abschnitt hier, das ist das Zeitalter des Kapitals. Weil damals in kürzester Zeit dann diese Firmen, die so grenzenlos exportieren konnten, irrsinnig gewachsen sind. Die ersten Megakonzerne sind dann entstanden, die ersten Konsortien. Also alles, was man heute so als Großkonzerne kennt, ist hier so in dieser Wachstumsphase, hat es begonnen. Ja? Und da war natürlich plötzlich auch die Kennzeichnung der Produkte viel, viel wichtiger, als das in der ersten Zeit war. Wir sehen es hier zum Samenkorn 1850 herum, so als Beispiel die erste Litfaßsäule. Ja? Ernst Litfaß hat dort im Dezember 1854 zum ersten Mal das Privileg in Berlin bekommen, diese Säulen aufzustellen, um entsprechend hier eben nicht nur Veranstaltungen, sondern auch Produkte zu bewerben. Und es hat dann schnell einen riesen Aufstieg genommen, ja, und dann so Mitte der 1870er Jahre waren einige von diesen großen Firmen schon sehr unzufrieden und haben gesagt, jetzt habe ich hier endlich einen großen Markt, habe hier die Qualitätsmarke aufgebaut, aber jeder Idiot kann die fälschen, kann die nachmachen, kann sozusagen die zwei Säbel hier auf irgendein beliebiges Porzellan drucken und sagen, es wäre jetzt Meißen. Darum hat es dann 1875 das erste Gesetz über Markenschutz gegeben. Auf Initiative, gerade so vom Herrn Faber, wir kennen ihn ja bis heute, Faber Castelli, diese Stifte, die viele haben, ja, oder viele Kinder kaufen müssen. Dann Nestle beispielsweise auch eine der ersten Marken. Und die zwei ersten, die auch hier so ein Markenpatent drauf bekommen haben, eben Farina durch Parfums, war man sehr bekannt, und die Meißen Manufaktur. Und dann natürlich das ganze Thema der Marke eine irrsinnige Eigendynamik bekommen. Und innerhalb von kürzester Zeit sind dann damals um 1900 gab es ja schon sehr viele von diesen Marken, die wir bis heute kennen. Ja, so Coca-Cola, hier eine der ersten Werbungen, Heinz Tomatenketchup, Maggi, Dr. Oetker, das sind alles Marken, die damals schon geboren wurden. Bis hin zu den ganzen Automobilherstellern, die auch ins Jahr 1900 zu Beginn des dritten Astro Kontraktiv aufgekommen sind, zu Firmen wie Benz, Daimler, Fiat, Ford und so weiter. Ja, dass die Marke ja plötzlich so eine Eigendynamik annimmt, war auch manch einem suspekt. Karl Marx zum Beispiel, 1867 in Das Kapital, hat ja sozusagen als die Aura des Produkts beschrieben und weiter ausgeführt, ein sinnlich übersinnliches Ding. Für einen eingefleischten Logiker und Materialisten und Kausalisten wie Marx war es natürlich vollkommen unlogisch, dass Leute mehr Geld für ein Produkt bezahlen, nur weil da eben so ein Markenname draufsteht. Er hat sich ja auch dann in das Kapital beschwert, hat gesagt, also über seine Frau, die so dumm ist und für eine Kleidung oder für ein Geschirr mehr Geld bezahlt, nur weil da halt ein gewisser Markenname draufsteht. Obwohl es die gleiche Qualität viel günstiger woanders gäbe, ja. Das ist vielleicht auch so der Grund, warum dann der Kommunismus auch gescheitert ist, weil er hat natürlich ganz wichtige, materiell nicht fassbare Werte einer Marke einfach übersehen. Ja, eine ganz wichtige Funktion der Marke, die sie stiftet Identität. Ja. Zu jedem diese Soldatenherren, die wir davor gesehen haben, unter den gemeinsamen Banner sehen, sie haben hier ihre Identität. So ist halt eben auch mit der Marke selbst. Ja. Das ist Ausdruck einer Persönlichkeit, dann natürlich auch Identifizierung. Der Kunde kann sofort und einfach eben die Marke wiedererkennen. Nicht so wie bei manchen Gebrauchsgegenständen, wo wenn man dann von einem Besteck oder von einem Geschirr irgendwann wieder was Neues braucht und wieder von Null weg auf die Suche geht, von Null weg sich Gedanken machen muss, wer hat welche Qualität. Dann natürlich Positionierung und Differenzierung. Ja? Die Marke verleiht eben die einzigartige Identität im Marktumfeld. Sie erlaubt dem Kunden eben, die Marke vom Wettbewerb zu unterscheiden. Und eben nicht nur aufgrund dieses Logos, sondern eben auch gerade im Mindset des Kunden ist diese Positionierung sehr, sehr wichtig. Und dann natürlich auch der Schutz, wir haben es ja davor schon gesehen, Schutz von Nachahmern, aber auch das Aufbauen von Vertrauen und die emotionale Bindung der Kunden. Man kann das sehr schön sehen hier, diese Darstellung von Schmidt, Marke als Energiespeicher, das ist aus so einem Standardlehrbuch der Marktentwicklung raus. Wir haben hier das Unternehmen, das halt hier permanent irgendwelche Leistungen bringt, Produkte rausbringt, Service macht, seine Qualität verbessert, neue Produkte entwickelt. Und all diese Leistungen werden sozusagen hier auf den Markennamen eingezahlt. Ja? Die Marke dient hier sozusagen als Energiespeicher. Ja, und je mehr dann der Kunde positive Erfahrungen damit macht, desto weniger muss man noch überlegen, wenn ich jetzt eine neue Sternenlage kaufe, okay, mit der Marke, die hat immer gut gehalten, da passt die Qualität, greife ich wieder zu der, ich muss gar nicht jetzt im Einzelfall hier wieder überprüfen. Ja, und darum eben auch so die wichtigsten, die größten, die erfolgreichsten Firmen der Welt, wir sind hier aus dem Interbrand-Ranking des letzten Jahres, sind allesamt Firmen, die es geschafft haben, eben hier eine ganz, ganz starke Marke aufzubauen. Ja, von Apple, Google, Coca-Cola und so weiter. Wenn man jetzt Marke hört, dann glaubt man oft, okay, das wäre ja dieses Logo oder das Design, also alles, was hier eigentlich in der Markenentwicklung als Markenbild zusammengefasst wird. Ja, die Darstellung in der Werbung ist aber natürlich viel, viel mehr. Ganz wichtig ist die Markentonalität, ja, also sprich, wie äußert sich diese Persönlichkeit, wie drückt die sich aus, also hier ein Beispiel Jack Daniels, auch aus einem Lehrbuch, hier mit einem der wichtigsten Sympathieträger, Lenny von Motorhead, der lange Zeit ja so als Ausrede gegolten hat, okay, der trinkt eine Flasche Jack Daniels am Tag, ist schon so alt geworden, das kann nicht so ungesund sein, bis er dann jetzt leider vor ein paar Monaten verschieden ist, jetzt hat sich das Ganze umgekehrt. Ja, Jack Daniels, traditionell, ursprünglich, uramerikanisch, vermittelt eine entspannte Atmosphäre. Das wäre so ein paar Stichworte, wie man es diese Tonalität umreißt. Dann die Kompetenz, für was steht die Marke? Im Mindset der Kunden. Ja, der originale Tennessee Whisky, lange Reifezeit, spezielles Filterverfahren, rein natürliche Zutaten. Das waren lange Zeit diese Alleinstellungsmerkmale. Man sieht, das ist schon ein älteres Beispiel, 10, 15 Jahre alt. Mittlerweile gab es einen riesen Whisky-Boom, wo ganz viele sich hier positioniert haben und natürlich dann auch entsprechend Jack Daniels sich im Laufe der Zeit auch wieder umpositionieren muss. Und dann natürlich der Nutzen, warum kaufe ich das Ganze? Ja, eben überlegener Geschmack zum Beispiel oder eben dieser ganze Lifestyle damit verbunden ist. Also ganz wichtig, Marke ist viel, viel mehr als einfach nur das Logo oder das Design. Marke ist das Gesicht nach außen, die Persönlichkeit, ja, das Wesen von einem Unternehmen. Ja, es gibt auch so semantische Profile, die man dann erstellen kann, mit verschiedenen Eigenschaftswörtern, wie beim Menschen, ja, wo man dann in einem Umfeld zuordnet, okay, jetzt diese Haarschabu-Hersteller, wie positioniert er sich in diesem semantischen Feld zwischen Individualität und Kollektivität, zwischen Pflicht und Lebensfreude und wo man dann wie so beim psychologischen Persönlichkeitsprofil fast schon eben die Marke auch umreißt. Ja, jetzt kommen wir immer näher zur Astrologie, der eine oder andere merkt es vielleicht schon, von irgendwie so einem abstrakten wirtschaftlichen Wertobjekt hin zur Persönlichkeit. Und immer wenn es um Persönlichkeiten geht, da muss sehr, sehr oft hier dieser Herr herhalten, da muss ja für so vieles herhalten, Karl Gustav Jung mit seiner Lehre des kollektiven Unbewussten. Wir hier, wie wir hier sitzen, sind diese Männchen, jeder von uns mit dem Bewusstsein in seinem Kopf, mit seiner eigenen Psyche. Unter all dem gibt es dann diese Schicht des persönlichen Unbewussten, also alles, was wir zwar irgendwie wissen oder irgendwann mal gewusst haben, aber gerade aktueller nicht im Kopf haben. Ja. Wird oft sehr viel reingedeutet, Verdrängung und so weiter, aber es funktioniert halt ganz einfach. Wenn ich einen Vortrag halte, kann ich natürlich nicht gleichzeitig dran denken, in welcher Schublade zu Hause das Messer da liegt zum Beispiel. Ja, also das ist eigentlich alles, was ich hier, nicht mehr, nicht weniger, wie das hier sagen. Und unter all dem gibt es eben ein kollektives Unbewusstes, also sprich Vorstellungsbilder, die uns allen gemein sind. Ja? Eben nicht nur aus unserer Biografie heraus, sondern aus der gesamten Historie der bisherigen Menschheit. Jung hat ja da sehr viel dazu geschrieben, zum Archetypus. Ja? Da kommt eben durch die Verdichtung unzähliger, einander ähnlicher Vorgänge zustande. Ja? Und mit jedem dieser selbstähnlichen Prozesse wird er halt immer mehr konturiert im kollektiven Unbewusstsein. Qualitativ und eben nicht quantitativ messbare Wirkungseinheiten in unserem Bewusstsein. Ja, man kann sich vorstellen, wie so in der Evolutionsgeschichte der Mensch ja auch so verschiedene Organe im Körper hat, die aus der Evolutionsgeschichte heraus ihre Funktion erhalten haben. Ähnliches spielt sich eben auch in der menschlichen Psyche ab. Es sind so tektonische Schichten des Bewusstseins, die unter allem liegen. Man könnte es auch einfacher sagen, der Archetypus oder die Archetypen sind die universellen Urbilder der menschlichen Psyche. Ganz praktisch, ja, was bedeutet das? Wir sehen ja so ein paar typische Archetypen, der Held, der Vater, der Magier, der Weise. Das sind alles so, ja, so Urmuster des Denkens, Urpersonen, innere, die einfach schon seit den Urgesellschaften vor zig, zehntausenden Jahren sich herausgebildet haben und bis heute eigentlich unter all dem, was wir hier differenziert und modern hier betreiben, ja, in der Firma oder eben auch in unserem Verhalten in der Familie, was unter all dem steht. Ich erinnere mich noch, wo ich in den 90er Jahren im Fach Marketing an der Universität Innsbruck eine Arbeit schreiben wollte über Archetypen in der Marketingentwicklung. Da haben wir die Professoren alle den Vogel gezeigt. Es hat sich seither aber irrsinnig viel getan. Also, gerade die letzten 10 Jahre haben auch einige bekannte, zum Beispiel Young & Schulken, bekannte Werbeagentur, also ist ein wichtiger Boom jetzt geworden, Archetypen im Marketing einzusetzen. Ja, und zu sagen, wir wollen hier nicht nur so metrisch und wirkliche Umfragen und so weiter hier so eine Marke modellieren, sondern wir sollen eben auch diesen Urtypen entsprechen. Ja. Und hier in dem Modell von Young & Rubicam zum Beispiel, also der Weise, ja, das ist so dieser alte Weise, der Archetyp, so das Jahrzehnte erfahrenen Mann mit Bart, der halt so viel Erfahrung hat, dass er alles irgendwie einordnen kann. Dr. Beste halt zum Beispiel, ja, wo dieser Archetypus des alten Professors, der halt, dem man vertrauen kann, gut so zum Beispiel zum Vorschein kommt. Oder eben auch so die Jungfrau, ja, die Unschuld, die Reinheit, so ein Lehrbuchbeispiel hier, DAF, ja, also diese Pflegeprodukte, die auch immer dann in dieser Taube werden, alles schön weiß. Ja. Was eben, wir wollten hier dieser Jungfrau-Archetypus so ein bisschen genutzt wird. Oder auch der Erforscher, der da raus ins Abenteuer reitet, der Mut hat, der Grenzen überschreiten will. Ja, der Malvo-Roman, das sind so typische Lehrbuchbeispiele. Wobei man natürlich sich immer drüber streiten kann, ist jetzt der Malvo-Roman in erster Linie der Forscher oder hat er nicht vielleicht auch vom Helden und vom Kämpfer was? Ja, oder überhaupt, also zum Beispiel Apple muss ja für alles herhalten die letzten 5 Jahre. Und ich habe jetzt 5 Zuordnungen von diesem Archetypenmodell zu Apple. Und jeder hat natürlich was anderes. Der eine sagt ja, Apple ganz typisch der Held. Und das ist typisch der Narr. Wir haben hier mit so ganz was Neuem hier alles aufgemischt. Ja, bis hin dann eben, nee, das Apple ist doch mehr der Weise, so, dass mit Steve Jobs assoziiert wird. Also wir sehen,
Es ist zwar schön, dass Archetypen in der Markenentwicklung so eine große Rolle spielen, aber es ist natürlich schon ein sehr, sehr großer Interpretationsspielraum drinnen. Und wenn wir jetzt, viele hier haben ja gesagt, oder die meisten hier sind ja in Astrologie seit Jahren bewandert, und es kommt uns natürlich schon so ein bisschen bekannt vor, ja, weil auch in der Astrologie haben wir hier unsere Archetypen, die eben nicht nur solche Urballungen des menschlichen Bewusstseins darstellen, sondern die man ja auch ganz objektiv anhand des Horoskops ja festhalten kann. Ja, wie jetzt bei einer Firma, bei einem Menschen beispielsweise, wie die Planeten verteilt sind. Ja, und da haben wir, wenn wir uns hier diesen Zyklus anschauen, geht hier los mit 0 Grad Widder, so der Aufbruch in das Neue, ja, der Energieimpuls, der so in die Welt hineinfährt und noch ungeordnet so seine Bahnen bahnt. Ja, der noch in so einem Zickzackkurs raus in die Welt geht, so wie zur Zeit der Völkerwanderung beispielsweise, mit dem Bündel am Rücken, eigentlich nur so die nächsten Augenblicke maximal bis morgen planen und schauen, wo sie hin verschlagen wird. Ja, und hier so eine typische Widdermarke mit einer starken Widderbetonung, Ducati beispielsweise. Ja, wir sehen hier einerseits natürlich dieses abenteuerartige, so in die Welt rausbrechende, dann natürlich sogar bis hin zur Farbgestaltung, ja, bis hin auch zum Logo hier, dieses keilförmige, Widder ist ja auch der Keil, wie sich hier das sehr, sehr schön auch in der ganzen Markengestaltung widerspiegelt. Dann der zweite Schritt in diesem Zyklus, der Stier, da wo der Widder dann endlich angekommen ist und sagt, okay, hier lasse ich mich nieder, hier baue ich mein Revier, hier grenze ich mich auch ab anderen gegenüber, baue meine Festung, meine Mauern auf, lege dringender Festung meine Depots an, ja, meine Sicherheiten, meine materiellen Besitztümer, dass es mir dort gut geht, ja, baue auch so meine Herde um mich herum, damit ich da auch geschützt bin durch die anderen. Und eben ganz wichtig auch dieser Depottrieb, ja, alles parat haben, alles griffbereit haben im Stier. Ja, die typische Marke Karstadt mit 8 Planeten im Stier. Ja, war eine der ersten, wo es alles gab. Und eben auch interessant, es hat ja hier beim Beginn des zweiten Astro-Kondratjew-Zyklus eine Konjunktion Uranus-Pluto gegeben, Ende Widder. Und wo die beiden dann in den Stier reingelaufen sind, also die ganzen 1850er Jahre, da sind erst diese modernen Kaufhäuser, wie wir sie heute kennen, erfunden worden. Ja, davor waren das so kleine Läden, aber dass man wirklich sagt, wir bauen jetzt hier so ein Riesenhaus. Und das soll es dann alles geben. Man muss nicht mehr dann zum Bäcker und zum Kreisler und zum Schuster und zum Werkzeugmacher. Das wollen wir alles hier unter einem Dach haben. Es ist damals eben auch entstanden, das ist auch mundan astrologisch selbst gesammelt, wo eben Uranus und Pluto hier den Stier aufgemischt haben. Ja, und danach, wenn es hier steht, wenn die Sicherheiten da sind, kommt eben der Zwilling, der sagt, jetzt möchte das Ganze verbreiten in den Umraum. Ja, jetzt gehe da raus und schaue, was gibt es denn rundherum noch. Ich schaffe immer die ganzen Verbindungen hin zu anderen Regionen, zu anderen Menschen, aus dem näheren Umfeld. Also der ganze Bereich des Vermittelns, des Kommunizierens, des Verbindens, ja, der Bote ist so der Urarchetyp des Zwillings. Ein typisches Beispiel, generell durch die Zeitungen, die Medien, aber ganz besonders auch das Handelsblatt, eben auch gegründet mit zahlreichen Planeten in den Zwillingen. Ist ja auch hier interessant, die meisten der Zeit, oder sehr viele der Zeitungen, Zeitschriften, die wir heute kennen, sind hier nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet worden. Und da hatten wir eben gerade 1946 bis 1948 sind hier Uranus und der Mondknoten durchmarschiert, Uranus noch ungefähr so bis Anfang der 50er Jahre. Also hier sehen wir wieder, wie das jetzt nicht nur sich in den Horoskopen der jeweiligen Firmen, der jeweiligen Marken widerspiegelt, sondern gleichzeitig auch, wie das so mundan-astrologische Zeitgeistqualitäten einfängt. Also auch so diese langfristigen, epochenprägenden Konstellationen. Also gerade jetzt die Langverläufer durch die Zeichen. Ja, dann ist die materielle Entwicklung hier sozusagen abgeschlossen und auf hier endet Zwilling ist dann so, dass diese Nervenbahnen der Vermittlung sich so weit und so fein verästelt haben, dass eben aus diesen ganzen Nervengefüge dann zum ersten Mal so der Quell der Emotionen hervorspringt. Ja, 0 Grad Krebs oder der Lebensquell, ja, da die ganzen Gefühle rauskommen.
alles, was man in sich selber drin findet, das Empfinden, die ganzen seelischen Regungen in sich drin. Ja, und Krebs steht eben auch ganz stark dann für alles, was damit zu tun hat. Heim, Familie, Kinder, das Ernährungsprinzip, auch das mütterliche Prinzip, das Stillen und so weiter. Und eine typische Krebsfirma, Hip Baby nach. Ja, also das sieht man eben, wie man hier, wenn man astrologische Rate aufbaut, nicht darauf angewiesen ist, da ein Set von verschiedenen Archetypen zu haben und dann entdeckt man sich, ist der oder der, oder mischen wir irgendwie, sondern wir haben erfasst des Horoskops hier ganz, ganz einen eindeutigen, objektivierbaren Messer, um zu sehen, welche Zeichendominanz bringt jetzt eine entsprechende Marke. Danach dann der Löwe, wo diese Emotionen hinausgebrüllt werden in die Welt. Ja, die Selbstdarstellung, das Strahlen nach außen, der emotionale Selbstausdruck. Ja, das sind alles, wofür der Löwe steht. Aber auch dann diese Erlebniswelten, die er aufbaut, um sich darin dann austoben zu können. Ja, sozusagen der Rummelplatz des Lebens. Ja, und natürlich auch alles, was so mit diesem würdevollen, mit diesem königlichen Prinzip zu tun hat. Und es gibt natürlich auch viele Marken, die das ja dann schon auch entsprechend nicht nur in ihrem Horoskop haben, sondern auch in ihrer ganzen Gestaltung bis hin zum Markenname. Typische Marke Burger King. Ja. Wo ja schon der König, das typische Symbol des Löwen, schon im Markennamen drinsteckt. Ja. Und auch mit diesen Kronen, die dann die Kinder bekommen, wenn sie leben können und so weiter. Ja, nur der Löwe kann sich natürlich nicht unendlich austoben, irgendwann kommt hier dann die Jungfrau und sagt, so Löwe, bis hier und nicht weiter. Die Jungfrau, die alte Wanderin, die das ganze Umfeld analysiert, ja, so wie am Wachturm oben, alles beobachtet und schaut, was könnten diese Gefahren geben, die diese große Erlebniswelt, diesen Rummelplatz des Lebens bedrohen könnte. Ja. Und die Jungfrau sagt, so Löwe, bis hier und nicht weiter, hast du dich ausgetobt, jetzt musst du dich mal anpassen, jetzt musst du mal besser nicht zu laut schreien, nicht zu viel Geld ausgeben, nicht zu viel essen. Weil sonst könnten wir dann Schaden nach der Leiden. Ja, die Jungfrau, die eben auch ganz stark für eine sehr ausgeprägte Wahrnehmung steht, Analytik. Ja, das sind so ganz, ganz typische Jungfrauenthemen. Ja, eine typische Marke Vielmann. Ja, so kennen Sie ja mittlerweile überall. Also allein schon diese ganze Optik, ist ja so eine typische Mischung aus Skorpion, hat ja viel mit geschliffenem Glas zu tun, und eben der Jungfrau, wo es ja um die Wahrnehmung geht. Und auch ganz typisch, wenn man jetzt eine Jungfrau-Marke hat, typische Löwe-Marken, die sind mehr so diese Luxusgüter, ja, hochpreisig, das macht so viel Spaß, das ist so bombastisch, da legt man auch gern mehr hin dafür. Jungfrau, ganz im Gegenteil, ja, die sind mehr so die Vorsichtigen, die sind mehr so die Preis-Leistungs-Sieger. Ja. In manchen Fällen können es also die Billigheimer sein, die halt so das untere Preissegment abdecken. Jungfrau ist ja auch sehr sparsam, ja. Die möchte keine Ressourcen vergeuden, die möchte immer das Maximum aus den Ressourcen machen. Deshalb möchte sie natürlich auf keinen Fall zu viel ausgeben. Außer natürlich, die Qualität lohnt es. Also dann sind es halt die Preis-Leistungs-Sieger. Ja, und im Regelfall natürlich auch Spezialisten von den Marken her. Ja. Also die dann wirklich sich so ein kleines Segment suchen im Markt, wo sie dann eben der Spitzenreiter sind. Ja, und alles andere drumherum eigentlich dann besser ausblenden. Ja, dann haben wir jetzt hier eben Materie, Leben, ja. Und dann kommen wir in den dritten Quadranten hoch. Ja, hier rechts, wo dann der Geist losgeht auf 0 Grad Waage. Der Austausch mit dem Du, wo plötzlich der andere ganz wichtig wird. Ja, und eben nicht nur der andere, sondern auch alles, was dieses harmonische Miteinander zwischen den Menschen fördert. Ja, also alles, was mit Harmonie zu tun hat, was mit Ästhetik zu tun hat, was mit sozialen Umgangsformen und Gepflogenheiten zu tun hat. Also so eine ganz eine typische Waage mit einer starken Waagedominanz, zum Beispiel der Freiherr von Knigge, der ja auch dieses epochemachende Werk geschrieben hat, wie man sich ja eben auch in der Gesellschaft gut verhält und wie man sich nicht gut verhält. Ja, das war auch ganz typisch, regelt halt so das soziale Miteinander. Und ganz wichtig eben immer so der Bereich so des Ästhetischen, des Harmonischen, die Gefüge einander so ausgleichen, dass immer noch ein rundes Ganzes auch rauskommt. Hat insofern natürlich auch sehr viel zu tun, gerade mit dem Bereich der Mode. Ja, wo man sich eben schön gewandelt, ästhetisch gewandelt auch modisch gewandelt, also nicht zeitlos, wie es jetzt so der Steinbock zum Beispiel machen würde, sondern eben auch dem Zeitgeist entsprechend. Und hier auch eine typische Marke mit vier Planeten in der Waage, H&M. Ja, also wir sehen es hier schon langsam, wenn wir es hier so diesen Zodiac durchgehen, wie einfach das ganz verschiedene emotionale Muster sind, die diese Marken in uns ansprechen und auch Lebensbereiche. Ja, und wenn man dann hier genug miteinander harmonisiert hat und sich gut verstanden hat, dann kommt irgendwann das Vorbild und sagt, so, jetzt aber nein. Ja, dann will ich dann so seine eigene Vorstellung durchbringen. Dann möchte er auch das andere seine Vorstellung teilen und sich daran binden. Beim Skorpion geht es eben um die geistige Bindung. Diese ganzen geistigen Bilder, die in der Waage noch so los im Raum und irgendwie so arrangiert und ausbalanciert werden, dass es irgendwie passt, ja, und immer in Bewegung ist und kann sich ja so und so nie entscheiden, die Waage. Ja, im Skorpion eben bindet man sich an diese Vorstellung. Da sagt man, alles andere wird ausgeblendet und das eine, was im Brennglas ist, das ist jetzt mein Modell, nach dem ich lebe, nach dem ich mich orientiere. Ja? Während der Löwe eben, drum ich mache das Quadrat unten, sich so gebärdet, wie er sich da fühlt, macht es das Skorpion leitbildhaft. Ja? Das Leben fließt sozusagen den Kanälen der Vorstellung entlang. Ja? Und das zum Beispiel die Sexualität ist ja was, was eher so in emotionalen Quadranten angesiedelt ist, gerade im Löwe, Krebs. Aber wenn es eben um das Modell der Sexualität geht, also sprich Sexualität nach Plan, nach Programm, dann ist es ganz stark der Skorpion, die Art der Muse. Wenn man eben auch hat ein starkes Skorpion-Dominanz wie im Horoskop gehabt. Ja, da geht es eben auch eben um das Leben nach der Vorstellung, ja, Leitbildkraft. Genau eben so, wie es dieses Modell vorgibt. Also nicht im freien Spiel und wie man sich gerade fühlt, sondern eben nach diesem Programm. Und danach eben der dritte im Bund des geistigen Quadranten, der Schütze. Der möchte wissen, was hinter dieser Vorstellung ist, hinter dem Horizont. Ja, da wo die ganzen Ideologien aufhören und wo die Ideologien der anderen losgehen, die Ideologien der großen Welt, alles was hinter dem Horizont auf uns wartet, an ungeahnten Möglichkeiten. Während ja der Zwilling gegenüber so die kleinen Reisen sind und die unmittelbare Nachbarschaft, ist in der klassischen Astrologie auch so, dass der Schütze die großen Reisen sind, die weiten Reisen, alles was in die Ferne geht. Ja, und auch hier ist ein typisches Beispiel, Thomas Cook, Reisebüro. Ja, auch ein Schütze, Thomas Cook, er hat sozusagen ja auch den Tourismus oder die Reisebüroindustrie, wie wir sie kennen, im 19. Jahrhundert erfunden. Er war der Erste, der diese Busreisen organisiert, nee, das waren ja Zugreisen organisiert, das hat es damals noch keine gegeben, der dann auch dieses All-Inclusive irgendwie erfunden hat und so weiter. Ja, und dann kommen wir in den vierten Quadranten der großen, übersubjektiven Welt. Im Steinbock eben, da wird die Struktur gemauert, nach der die Gesellschaft funktioniert. Die Regeln und Ordnungen. Ja, alles, was bestimmt, wie man zu sein hat, was man zu tun hat, was man darf oder nicht darf. Also Steinbock ist halt das typische Mann-Prinzip.
Ja. Was Frau darf.
Wie?
Was Frau darf.
Ja, also Mann natürlich mit einem
M. Ein archaischer alter Ausdruck.
Ja, ja, klar, Steinbock ist halt auch sehr traditionell. Ja. Wenn es manchen woanders wäre, vielleicht, wer weiß, würde man sagen, was Frau macht. Ja, alles, was mit den großen Strukturen unserer Gesellschaft zu tun hat, ist natürlich auch im Steinbock schon abgespeichert. Ja. Auch von dem Bereich so der Megakonzerne. Und so ein ganz typisches Beispiel, die Deutsche Telekom, fünf Planeten im Steinbock. Ja. Wo es auch ganz stark so um dieses Moment geht, dieser großen, globalen, übergreifenden Struktur, dieser Ordnung, natürlich auch so ein schwerfälliger Apparat, die eigentlich alles viel langsamer und viel teurer machen als die anderen. Aber man kann trotzdem darauf verzichten. Ja? Die definieren, was wie Mann oder wie Frau telefoniert oder kommuniziert oder im Internet unterwegs ist. Ja, und wenn dann irgendwann diese Strukturen, Ende Steinböcke sind ja dann schon so, dass sie eher dann schon die Reformer sind, ja, die leben es ja dann schon nicht mehr so genau mit den Regeln, die wollen dann eher so schauen, wie kann man diese Struktur jetzt weiterentwickeln, wie kann man diese Struktur zukunftsfähig machen, tragfähig für die Zukunft, um eben den Wassermann vorzubereiten. Ja, der Wassermann, der macht, der ist all das, was jenseits dieser Struktur ist, was über die Dinge hinausgeht, an Möglichkeiten. Also beispielsweise der Steinbock geht mit dem Naturgesetz der Schwerkraft vor, dass wir nicht wie ein Vogel fliegen können. Dann kommt aber irgendwann der Wassermann und sagt, okay, Affin, ich habe einfach den Heißluft verloren. Ja, das ist genau dieses Prinzip. Der Wassermann ist die Überwindung der Grenzen. Hinaus in den freien Himmel. Ja, schon wieder der Vogel, der über allem schwebt und sich die Dinge in der Vogelperspektive anschaut, um da auch zu vermitteln zwischen den verschiedensten Geisteshaltungen, die es so gibt. Ja, natürlich auch sehr viel zu tun mit den großen Freundeskreisen und Gesinnungskreisen. Ja, so diese Szenen, die man eingebettet ist. Einfaches Beispiel, die Astrologen. Ja, das ist natürlich einerseits jeder, die hier sitzen, sind wir Individuen, aber so diese gemeinsame geistige Schicht, dieser Wassermann, der uns verbindet, ist dann die Szene der Astrologie. Dann gibt es dann auch die Szene der Motorradfahrer oder die Szene der Mundharmonikerspieler und so weiter. Ja, also immer diese geistige Prägung davon finden wir im Wassermann. In der Firma, die ganz viel Wassermann hat und die natürlich auch für all diese bunten Bilder aus aller Welt in unsere Gehirne hineinstopft, über unsere Bildschirme, YouTube. Ja, also auch so ganz typisch dieses Prinzip, so die Geisteswelten aus aller Welt in welche optischen Bildern, in Filmen zusammen zu zeigen, verfügbar zu machen, dafür Austausch zu sorgen. Und dann die 12. Stufe des Tierkreises, die Fische, da wo sich das alles wieder auflöst, in die atomare Ursuppe, dieser Urnebel, aus dem alles rauskommt und dem alles irgendwann wieder versinken wird, dieses schöpferische Potenzial der Visionen von morgen und übermorgen, das sozusagen den ganzen Tierkreis wieder zum Abschluss bringt. Und Fische, Branchen haben natürlich auch sehr viel zu tun mit Flüssigkeiten einerseits, haben sehr viel zu tun auch teilweise mit bewusstseinsveränderten Substanzen, haben auch mit dem Rauch, der Nebel, ist ja so dieses typische Fische-Archetypus. Und hier auch so eine Firma, gibt natürlich auch einige andere, Davidoff, ja, Sino Davidoff, eine ganz starke Fische aus Nebel. Ja, und auch eben diese Werbung hier sehr schön, so die Fischen entsprechend, diese dunkelblauen Farben und dieser Rauch, der hier so aufgeht. Ja, das könnte so nicht alles so einfach sein. Jetzt haben wir hier 12 Archetypen, wir haben Horoskope, die wir uns anschauen. Und da könnte ja der eine oder andere Verwegene auf die Idee kommen, zu sagen: Jetzt habe ich hier diese 12 und jeder, der daherkommt, dann klatsche ich da einfach jetzt rein und dann hat man dann schon die Nase. Ist natürlich nicht so einfach. Ja. Weil wir haben natürlich hier nicht nur den Tierkreis mit den 12 Archetypen. Wenn wir uns ein Horoskop anschauen, ist ja so, dass. Wenn man sagt, die Waage oder der Skorpion, im Regelfall ja von dem Sonnenzeichen, ja, also dass sich die Sonne drin steht. Das ist ja auch so dieser uralte Vorwurf, das Ketchup in die Astrologie. Ihr glaubt ja, da gibt es nur 12 Arten von Menschen, also wieder noch viel mehr. Natürlich gibt es viel mehr, weil die haben nicht nur diese Sonne. Die haben natürlich auch noch den Mond und die anderen Planeten hier. Und auch wenn jemand wie hier 5 Planeten in der Waage hat, hat natürlich trotzdem noch einiges ganz woanders stehen, was diesen Urarchetypus total modifiziert. Natürlich hat auch die Waage in sich verschiedene Gradbereiche. Jeder einzelne dieser Grade auch schon wieder eine andere Bedeutung hat. Dann haben die Winkelbeziehungen zueinander, die sogenannten Aspekte. Wir haben natürlich auch dann noch Aszendent und MC. Und das ganze Häusergefüge drumherum, das einmal in 24 Stunden sich komplett durchdreht. Ja, dann kann man natürlich noch, Wolfgang, wo bist du? Ja. Ich hatte gerade davor eine heiße Diskussion drüber. Wenn man ganz verwegen ist, dann kann man sagen, okay, wir machen halt hier auch noch die Transneptuner rein oder die Asteroiden aus dem Asteroidengürtel. Oder die Kentauren hier in Rot bis hin zu den Planetenknoten. Ja. Ich meine, bis zu einer halben Million Objekte noch mit rein machen. Wenn man alles zusammennimmt, dann ist es so, dass jeder von hier, von uns und natürlich auch jede Firma und jeder Moment in der Geschichte des Universums einzigartig ist. Es gibt da keine Wiederholungen. Dieses System hier, das rollt in einer Tour durch, es gibt zwar selbstähnliche Muster, aber es gibt keine zwei Sekunden in der Geschichte des Universums, die nur annäherungsweise dieselbe astrologische Konstellation haben. Und dasselbe betrifft natürlich auch die Marken. Also wenn wir eine vernünftige Markenentwicklung machen wollen, dann müssen wir natürlich auch dieses ureigene Wesen, diese ureigene Identität dieser Marke greifbar machen. Und wie das funktioniert, das schauen wir uns nach der Pause an. Danke sehr.